In Spanien wird Ostern durch die unzähligen Prozessionen geprägt. Vielerorts sind die Teilnehmer mit spitzen Kapuzen vermummt, die an Szenen der Inquisition oder Treffen des Ku Klux Klans erinnern. Es werden riesige Jesus- und Heiligenfiguren durch die Städte und Dörfer getragen. In Schweden ist das Osterfest gelb, denn hier bringt nicht der Osterhase die Ostereier, sondern das Osterküken. Besucher, die griechische Ostern mitfeiern wollen, müssen Ausdauer mitbringen. Am grünen Donnerstag findet mit fast 4 Stunden Dauer eine der längsten Messen der orthodoxen Kirche statt. Für die christlich-orthodoxen Bulgaren und Ungarn ist nicht Weihnachten, sondern Ostern das größte Fest. In den Balkanländern werden die Ostereier am Gründonnerstag so wie früher rot gefärbt. Am Ostersonntag stoßen die Bulgaren die Eier gegeneinander. Der Besitzer des Eis, das beim Ostereiertitschen unbeschädigt bleibt, wird nach alter Überlieferung über das ganze Jahr kerngesund bleiben. In Australien sind Kaninchen und Hasen verpönt, weil sie das ohnehin teils karge Weideland kahl fressen. Umweltbewusste Familien verstecken deshalb statt Easter Bunnies Osterbilbies, ein kleines hasenähnliches Beuteltier. Mehrere Schokoladenhersteller haben inzwischen einen Bilby aus Schokolade im Angebot. Auf den Philippinen wird am Karfreitag in dem Dorf Kutut, rund 75 Kilometer nördlich der Hauptstadt Manila, die Kreuzigung Jesu nachgestellt. Dabei tragen mehrere junge Männer morgens ein Holzkreuz auf einen Hügel und lassen sich anschließend mit 5 cm langen Nägeln an Händen und Füßen darauf festnageln. Die Kreuze werden für mindestens 5 Minuten aufgerichtet. Die jungen Männer betrachten dies als Sühne. Die katholische Kirche kritisiert das Ritual. In deutschsprachigen Ländern und den Niederlanden suchen die Kinder bunte Hühnereier und Süßigkeiten, die vom Osterhasen versteckt wurden. Es gibt auch den Brauch, Zweige in Vasen oder Bäume im Garten mit bunt bemalten Ostereiern zu schmücken. In katholischen Gemeinden werden die Kirchenglocken zwischen Karfreitag und der Osternacht nicht geläutet. In Frankreich und Österreich erzählt man den Kindern, dass die Glocken am Karfreitag nach Rom fliegen und erst am Ostersonntag zurückkommen. So wird ihnen erklärt, wieso sie nicht läuten. Die Glocken würden dann auf dem Rückweg aus Rom die Süßigkeiten für die Kinder verstecken. In Tschechien, der Slowakei, Ungarn und Rumänien werden am Ostermontag die Frauen von den Männern mit Wasser oder Parfüm besprengt. Außerdem werden sie mit einer Art handgemachten Rute mit bunt geschmückten Bändern symbolisch geschlagen. Der Überlieferung nach soll dies die Gesundheit und Schönheit der betroffenen Frauen im kommenden Jahr erhalten. In Großbritannien verteilt die Queen traditionell am Gründonnerstag, dem Monday Thursday, das sogenannte Monday Money an arme Menschen. Da sich der Betrag der speziell geprägten Silbermünzen nach dem Alter der Monarchin richtet, wird sie in diesem Jahr 87 Pence an 87 Rentnerinnen und 87 Rentner ausgeben. Ostereier färben die Briten ebenso gerne wie die Deutschen. Allerdings lassen sie die bunten Eier anschließend beim Eierrollen um die Wette von einem Hügel kullern. Gewonnen hat der, dessen Ei zuerst unten ankommt.
Guten Morgen miteinander. Ich denke, jeder weiß jetzt, was wir heute feiern, nach diesen Bildern. Wir feiern Ostern. Und die Brüche, die wir jetzt in diesen Bildern gesehen haben, sind einfach so ein bisschen die lustigeren. Aber es gibt einen schönen Osterbrauch in den Ostgemeinden von der Welt, also Rumänien, Russland, Ungarn. Da sagt der Prediger vorne am Morgen, Jesus ist auferstanden. Und wie antwortet die Gemeinde? Genau, er ist wirklich auferstanden. Das ist der Grund, warum wir Ostern feiern. Ich habe vom ERF einen Auszug gesehen von einem Interview, wo sie auf der Straße von Zürich gemacht haben. SRF, wo sie auf der Straße von Zürich gemacht haben, was Ostern ist. Ich weiss nicht, wie viele Leute geantwortet haben. Es war ein einziger, der gesagt hat, Jesus ist gestorben und ich glaube an ihn. Alle anderen haben bei der Frage, an was glauben sie oder glauben sie an Ostern, unmögliche Antworten gegeben. Einer hat sogar gemeint, Jesus ist geboren. An Ostern. Und dann merken wir, wo wir heute stehen in unserem Land, in unserer Welt, dass Ostern einfach ja überhaupt die Feste nicht mehr das haben, den Inhalt haben, auch bei den Menschen, weil wir so eine Ich-Gesellschaft geworden sind. Jeder macht so ein bisschen, was er denkt, was gut ist und denkt, ja, das andere muss ich ja nicht so einhalten. Es ist ja so eine gewisse Gleichgültigkeit auch da. Ostern, was heisst Ostern? Weiss das jemand? Ostern ist eine Ableitung von Pessach. Und was ist Pessach? Pessach ist das Fest, wo die Juden im Alten Testament haben sollen feiern, und zwar 8 Tage lang, nicht nur 2, Ostersonntag, Ostermäntig, 8 Tage lang als Erinnerung von der Befreiung aus der Sklaverei. Wie viele Jahre sind Sklaven in Ägypten gewesen? 400 Jahre. Und wegen 400 Jahren und dann frei werden, haben sie so ein super Fest von Gott bekommen. 8 Tage lang feiern, wir sind frei. Haben wir uns das schon überlegt, dass das eigentlich Ostern für uns bedeutet? Befreiung aus der Sklaverei? Der Sklaverei von der Sünde, vom Bösen? Für immer? Das hat uns Gott gegeben. Das hat uns Jesus gegeben durch seinen Tod am Kreuz. Und jetzt sind wir gespannt auf das Thema, das wir heute Morgen haben. Der Harry redet über den Umgang mit dem Unumgänglichen. Und das ist der Tod. Vor ein paar Wochen hat uns jemand gefragt aus der weiteren Familie, also nicht unsere Kinder, sondern einfach wirklich auch nicht mehr verwandt, aber ein gut Bekannter: Habt ihr schon alles geregelt, wenn ihr sterbt? Ist eine gute Frage. Also ich habe mein Leben geregelt insofern, dass ich weiß, ich habe mein Leben Jesus gegeben und ich weiß, wo ich hingehe. Aber mit dem, was da auf der Welt läuft, haben wir uns eigentlich noch nicht so viel Gedanken gemacht. Sollten wir. Aber das Wichtigste ist, bin ich bereit zum Gehen? Habe ich Angst vor dem Tod? Oder keine Angst? Dann schiebt man es so vor sich hin. Diese Woche sind wir mit 2 solchen Nahtod-Sachen in Kontakt gekommen. Auch wieder aus der Familie. Eine junge Frau hat ihr erstes Kind bekommen. Und sie haben sich so darauf gefreut, aber sie hat das Baby nur ein paar Minuten im Arm haben und hat man schon gemerkt, es stimmt etwas nicht. Sie hat Blut auf der Lunge, sie hat eine gequetschte Niere und sie hat vor allem offenbar 2 Herzklappenprobleme, die müssen operiert werden. Sie ist jetzt künstlich beatmet, sie kommt Medikamente über, sie liegt im Kinderspital auf Intensiv. Und man fragt sich, ja, so ein kleines Würmli, 9 Monate so gut aufgehoben im Bauch von Mami, muss das sein? Angst, mit dem hat man gar nicht gerechnet. Stirbt es oder überlebt es? Und da merken wir, der Ebi und ich, und auch die in der Familie, die wissen, dass man beten kann, was das für ein Segen ist, wenn man einfach sagen darf, hey, Jesus, hilf. Und der andere Fall ist, vielleicht hat der eine oder andere schon gesehen, dass ich da heute ein Kreuz an meinem rechten Handgelenk habe. Es ist eine Familie da in die Schweiz gekommen, ein Pärchen, sie von South Carolina, er von Norwegen, verlobt, um das Spiel am Dienstagabend zu sehen, Amerika, Schweiz, im Letzi Park, im Letzi Stadion, Park, das wäre, im Letzi Stadion. Der Vater von dieser jungen Frau aus South Carolina ist mit seinem jüngsten Sohn auch hierher gekommen. Sie haben sich hier in Zürich treffen, das Spiel miteinander schauen und nach 3 Tagen wieder gehen. Wo sie in dem Stadion drin sind, merken sie, sie haben kein Geld. Mit Karten, die man in Amerika überall zahlen kann, kann man das Getränk nicht zahlen. Also hat das junge Pärchen gesagt, wir gehen noch mal schnell raus am Bankomat und holen Geld. Der Vater ist mit dem Bruder im Stadion geblieben. Die 2 sind raus aus dem Stadion. Ihr kennt die Situation ums Letzi. Da ist ja die Tramstation. Und unsere Tram ist begrünt. Man hat nicht das Gefühl, dass das eine Strasse ist. Und wenn man Strassenbahnen nicht kennt, hat man keine Ahnung, dass da so ein schnelles Geschoss kann kommen auf so einem grünen Rasen. Und ein Bus, also so ein Lastbus, hat eigentlich noch Sachen wollen zum Stadion bringen und hat von ihnen abgestoppt, wo sie aus dem Tor vom Stadion gekommen sind, um ihnen zu zeigen, ja, gehen, wir müssen da rein. Und sie rennen an dem vorbei und genau vor das Tram. Die junge Frau liegt im Koma im Unispital. Und die Eltern sind jetzt, das heisst, die Mutter ist jetzt auch noch gekommen, die Geschwister, die sind alle gekommen, weiss nicht, wird sie wieder wach oder wird sie nicht wach. Sie hat aber an ihrem rechten Handgelenk ein Kreuz eintätowiert, weil ihr Verlobter ist Norweger. Und auf der norwegischen Flagge ist ein Kreuz. Als Zeichen von Kreuzfahrzeugen, die sie hatten. Und sie sind keine Christen, die ganze Familie nicht. Nur die eine Schwester ist Christin. Sie hat Bekannte in die Gemeinde, wo unsere Kinder in South Carolina waren. Und die Bekannte wiederum hat an Tim und Rebecca geschrieben, könntet ihr euch mit denen kontaktieren. Und der Kontakt hat sich jetzt auf uns ausgeweitet. Wir haben gestern Abend kochen für sie. Wir haben uns zusammengesetzt, wir können reden über das. Und jetzt ist man plötzlich offen für Jesus. Und die ganze Facebook-Gemeinde und Seacoast, alle wissen um die Kraft vom Kreuz. Und die, die gesagt haben, wir wollen uns erinnern lassen, beten, haben jetzt auf dem rechten Handgelenk ein Kreuz gemacht. Und wir wollen für die Kette beten, dass sie es überleben darf. Und vor allem, dass sie eine Chance bekommt, Jesus kennenzulernen. Und auch ihre Familie. Die Kraft vom Kreuz. Ob jetzt das Baby Lilly, ob die junge Frau Kette, ob irgendjemand in unserer Familie, ist heute immer noch die gleiche. Und wir dürfen das heute feiern. Jeder von uns, habe ich gelesen, trägt das Kreuz, das zu ihm passt. Und jeder ist mit seinem Kreuz, das er trägt, trägt worden. Auf dem Kreuz von Golgatha. Ist das nicht eine schöne Lösung von unserem Problem? Befreiung aus der Sklaverei? Weil für Jesus der Tod nicht eine Niederlage war, sondern der Sieg. Sind auch die täglichen Herausforderungen für uns nicht eine Niederlage, sondern dürfen zum Sieg werden auf dem Kreuz von Jesus. Und ich bin gespannt, was der Harry uns wird sagen zum Thema Umgang mit dem Unumgänglichen. Ich werde noch beten. Ich danke dir, Herr Jesus, dass wir an dem Ostermorgen da dürfen sein, im Bewusstsein, du bist auch da. Und du bist da, weil du den Tod überwunden hast. Und weil du Sieg geschenkt hast. Wir dürfen heute die Befreiung aus der Sklaverei im wahrsten Sinn vom Wort feiern. Und ich danke dir, dass du unser Herz und Ohren offen machst für das, was du uns zu sagen hast. Wir möchten dir alle Ehre geben an dem Morgen und dir danken für den gewaltigen Sieg. Amen. Ich möchte euch ganz herzlich einladen, um jetzt mit uns zu singen.
Jo, dann möchten wir unsere Gäste noch ganz herzlich willkommen heißen, die heute vielleicht das erste Mal im Gottesdienst sind. Das freut uns immer ganz besonders. Das war in der Tat ein spezielles Ereignis. Ich gebe mir noch ein Bild. Das ist Sani und der Willi, ja beide über 90 mit ihren beiden Töchtern. Und ich möchte dir irgendwie einfach noch ein Kompliment machen. Du hast auf eine sehr würdevolle, angemessene Art und Weise die beiden Jubilare noch mit einem persönlichen Wort ermutigt. Das war sehr eindrücklich gewesen. Das passiert nicht. Ich glaube, das ist die Geschichte von unserer Gemeinde das erste Mal, dass wir diamantene Hochzeit haben können feiern. Er ist 63, verheiratet. Hat 3 erwachsene Kinder. Wohnt in Aargau. Seit 1999 ist Hans Rudolf Stoll Pflegeleiter der Klinik für Onkologie an der Universitätsklinik von Basel. In den Pflegewissenschaften gilt er als, man sagt dem, eine Koryphäe. Äußerst erfahren. Neben seiner Tätigkeit an der Universitätsklinik pflegt und beratet er Onko-Spitex-Mitarbeiter von schwer kranken Krebspatienten in ihren eigenen 4 Wänden. Also nicht nur im Spital, sondern er hat eine Reihe von Patienten, die er betreut, auch außerhalb für diejenigen, die daheim bleiben wollen. Buchstäblich Tausende von Patienten so schon begleitet und betreut. Herr Stoll, im Interview. Herr Stoll, sogar in der Freizeit pflegen Sie Krebskranke. Er sagt, für mich ist nichts lebendiger. Muss ich das vorstellen? Er sagt, für mich gibt es nichts Lebendigeres als Patienten am Lebensende. Das sollte euch stutzig machen. Ich versuche an der Angehörigen Sicherheit und Orientierung in dieser von der heutigen Gesellschaft völlig entfremdeten Sterbesituation zu geben. Hat für sie der Tod durch ihre Tätigkeit seinen Schrecken verloren? Wie der gefragt? Er sagt, das Leben hat den Schrecken verloren. Für mich. Ohne Tod wäre mein Leben nicht denkbar. Lauter interessante Gedanken. Haben Sie keine schlaflose Nacht, stetig mit schwerkranken Menschen zusammen? Er sagt, selten, selten. Ich liebe meine Arbeit. Ich bin dann zufrieden, wenn ich den Patienten helfen kann, ihre Pläne zu verwirklichen. Die haben noch Pläne. Hans-Rudolf Stahl, ich bin dann glücklich, wenn ich den Patienten helfen kann, ihre Pläne zu verwirklichen. Zum Beispiel, wird er gefragt. Ein Mann mit Lungenkrebs im letzten Stadium erzählt mir seinen letzten Wunsch. Noch einmal vor allem zu essen, in seiner Lieblingsbeiz im Schwarzwald. Ich habe dort angerufen, der Wirt hat gemeint, der See ist gefroren. Ich habe gesagt, kaufen Sie Forellen im Aldi. 3 Stunden später sind wir dort und essen Forellen. 3 Stunden später, ein Telefon, er ist mit dem Mann dort. Der Mann schenkt allen Serviertöchtern ein Goldvreneli, 4 Tage später stirbt er. Nun, der Stoll sagt, ohne Tod wäre mein Leben nicht denkbar. Ich würde euch gern im biblischen Text hineinnehmen. Im Jakobusbrief gibt es eine coole Aussage. Und wir haben sie ja an der Wand. Du könntest einfach auch an der Wand mitlesen. Du, den Text würdest du mitverfolgen. Allerdings haben wir ja auch einen Infobox. Können wir schnell schauen? Wir sind glaube ich, nicht ganz ready gewesen heute Morgen. Haben alle von uns einen Infobox bekommen? Das ist das geile Blatt. Wenn nicht, wenn du schnell die Hand aufheben willst, dann könnten wir 1, 2. Wenn du die Hand oben behaltest, dann wird Marianne dir 1 geben. 1, 2, 3. Da vorne. Noch jemand? Da vorne, Marianne. Ja, Hand hoch. Hat es nur 1? Schau da, schau da. Okay. Das hilft, weil wir haben den biblischen Text vergessen, wo wir neu sind. Wir haben im Umschlag jeweils die Informationen, die gemeint betreffen. Auf der Innenseite im dunkelgrünen Blatt ist auf der Rückseite etwas praktisch Persönliches zum Mitnehmen. Auf der Innenseite sind die Abläufe, also der Text, den wir miteinander anschauen, vermerkt. Und das war im Jakobus. Im Jakobus gibt es eine interessante Stelle. Im 4. Kapitel, Jakobus 4, sagt der biblische Autor, genau in diesem Zusammenhang, was ist denn eures Leben? Was ist das? Wenn du deine Existenz aus der Distanz betrachtest, es ist nichts als ein leiser, leichter, feiner Hauch. Hauch. Kommst du da, verschwindet er schon wieder. Das ist ja ziemlich eine nüchterne, aber sehr realistische Feststellung. Der Mose, als Testament, der macht eine Beobachtung ganz ähnlich. Er schreibt im Psalm, im 90. übrigens ein ganz herausragender Psalm. Psalm 90, eine außerordentlich treffende Feststellung, die der Mose macht. Du reissest Menschen raus aus dem Leben, sagt er. Die verschwindet so schnell wie ein Traum, wenn du verwachst. Die vergönnt wie Gras. Er nimmt das Beispiel aus der Natur. Kennen wir alle. Jetzt ist es noch nicht Sommer. Frühling kommt, das Gras wächst wie der Blitz. Im Sommer, in der Hitze. Der Mensch vergeht wie Gras, sagt Mose. Am Morgen sprießt er, blüht er auf, ist er da in voller Pracht, kräftig, mit allen Farben. Am Abend welkt und verdorrt so eine wunderbare Blume im heissen Wüstenwind. Das nochmal, ein ernüchternde. Das eine im Neuen Testament, das andere im Alten Testament. Hast du gewusst, weltweit sterben pro Jahr 56.600.000 Menschen. Das sind 4,7 Millionen pro Monat. Das sind 155.000 im Tag. Das sind 6.500 in der Stunde. Das dividiert sich aus zu über 100. Jede Minute, Leute, es wird gestorben, rasant, schnell. Nun merken wir es nicht. Mit dem kommen wir nicht in Berührung. Oder höchst selten. Nur an ganz speziellen Punkten. Sophokles hat gesagt, von allen Dichtern, Dichter, hat gesagt, von allen grossen Wundern, Leute, ist kein grösser als der Mensch. Nur für den Tod findet er eine Heilung. Treffend. Hat der Tod das letzte Wort? Gute Frage, Ostern. Leute, auf dieser Seite der Gräber sieht es so aus, als ob das endgültig, unwiderruflich, finito ist. Wenn es so weit ist, auf unsere Beobachtungen abgestützt, und ich gehe ab und zu, nur schon zum Fotografieren auf Friedhof, auf unsere eigenen Beobachtungen abgestützt, wissen wir nicht viel mehr als die bekannten Worte aus dem Buch vom Prediger. Und selbst Leute, die die Bibel überhaupt nicht kennen, haben vielleicht das schon mal gehört. Alles hat seine Zeit. Vielleicht hast du den Spruch auch schon gemacht. Alles hat seine Zeit. Selbstverständlich hat alles seine Zeit. Kommt aus dem Alten Testament. Geboren werden hat seine Zeit. Sterben kommt frisch gerecht. Die besten Mediziner. Ich weiss noch, wo der Werner Spross gestorben ist. Hat er den Professor Oelz persönlich zu sich rufen lassen. Der Professor Oelz, einer der tollen Ärzte in Triemli, hat ihm nicht mehr helfen können. Wir sterben termingerecht. Das leckt mir, was für ein Thema an einem Ostermorgen. Ich würde gerne die aktuelle, reale, wirkliche Situation uns in Erinnerung rufen, um dann aufzuzeigen, wie fantastisch. Inge, du hast es anklingen lassen. Wie unglaublich! Im wahrsten Sinn des Wortes, fast nicht zum Glauben, dass wir aus dem Grab aus einer Hoffnung haben sollen. Alles hat seine Zeit. Besuch irgendeinen Friedhof. Und du wirst nicht gross Unterschied feststellen. Zwischen Christen und Nicht-Christen. Ist das nicht interessant? Oh ja, manchmal, ich weiss schon, das ist mir auch schon aufgefallen. Es gibt manche Christen, die haben einen Grabstein. Die noch ein Geld in die Hand nehmen. Das ist Sacktür. In Zürich. Auf dem Grab. Einen Grabstein setzen zu lassen und das Grab fegen zu lassen. Es gibt immer weniger, die das machen. Immer mehr Gemeinschaft zu geben. Aber es gibt die Grabsteine, die noch Inschriften haben. Und manchmal geht aus denen hervor, ob jemand auf der einen oder der anderen Seite gestanden ist. Aber prinzipiell sind keine Unterschiede festzustellen. Wenn du die Gräber anschaust, die Verstorbenen liegen Seite an Seite, Reihe an Reihe. 1,80 unter dem Boden. Da sind die alle versammelt. Du kannst Blümchen pflanzen. Es kann wunderbar aussehen. Aber die Menschen sind tot. Junge, Alte. Männer, Frauen. Reiche, Arme. Bekannte, Unbekannte. Kirchgänger, tätig, die überhaupt nichts mit der Kirche am Hut gehabt. Ungläubige Menschen. Es scheint, als ob es keinen Unterschied gibt, wenn du durch die Reihe durchlaufst. Aber Leute, der Tod ist nach dem biblischen Befund nicht das Ende für einen Mensch. So schwierig dass das ist, wenn wir an einem Grab zustehen. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal an einer Beerdigung warst. Wenn du an einem Grab zustehst, dir zu sagen, ist es nicht eben doch das Ende? Bilden wir uns nicht einfach einen riesigen Irrtum ein? Und die Christen schränken dir das Leben ein, die meinen es zwar gut, aber zuletzt täuschen die sich wie der ganze Rest von uns. Ist es mit dem Tod das Ende? Oder nicht? Der biblische Befund ist eindeutig. Unmissverständlich, wenn auch schwer zum Glauben, zum Annehmen. Menschen, die mit Gott verbunden sind. Menschen, die mit Jesus Christus einen Punkt in ihrem Leben erreicht haben, wo sie ihre persönliche Schuld ihm übergeben haben. Für die geht es weiter. 2. Korinther 5 ist der Text, den wir miteinander anschauen wollen. Es sind nur ein paar wenige Verse, die ersten 5 Verse. Das ist eine von diesen ganz tröstlichen Stellen, außerordentlich tröstlichen Stellen im Neuen Testament. Und da entdecken wir wunderbare Worte. Das sind Aussagen gemacht, wo, wenn du die liest, würdest du sagen, also so habe ich es jetzt vielleicht noch nie direkt angeschaut. Aber es sind treffende Beschreibungen. Jetzt, selbst wenn wir das ein bisschen näher anschauen miteinander, werden wir immer noch Fragen offen haben. Es gibt die wunderbaren Aussagen, aber es wird nicht jede Frage beantwortet, auch in diesem Text nicht. Es wird Hoffnung vermittelt, aber es bleiben Fragen bestehen, zweifellos. Auf dieser Frage, bei dieser Frage, wo, wenn meine Lebensreise zu Ende ist, wo geht es weiter, wie geht es weiter, haben wir bestimmte Anhaltspunkte, aber nicht detaillierte Informationen. Der Paulus schildert mindestens so viel, er sagt, wir haben nichts zu fürchten. Und mit dem Tod verbinden wir Angst. Ist nicht so? Wir haben nichts zu fürchten, sagt er. Er schildert die bildhafte Sprache. Wieso das so ist? Egal wo, egal wie, egal wann, egal was mein körperlicher Zustand ist, wenn der Moment eintritt, wir haben den Zuspruch. Die Bibel nennt es eine Verheißung. Etwas, das Gott garantiert. Und die Verheißung kann den Tod nicht auslöschen. Wir schauen es gerade an miteinander. Das Erste, was mir auffällt in diesem Text, dass wir etwas wissen können. Nicht etwas glauben müssen, nur wir können etwas wissen, wenn es ums Grab und das, was nachher kommt, geht. Also wir können gewiss sein über ein paar schlichte, einfache Sachen. Das ist das Erste, was wir in diesem Abschnitt, das ist der 2. Korinther, das 5. Kapitel, die ersten paar Verse. Das Erste, was da steht, das wissen wir. Bitte beacht, nicht das hoffen wir, nicht das vermuten wir, nicht das nehmen wir an, das könnte sein. Der Paulus sagt, das wissen wir. Wenn unser Leib, und das ist, was er uns darauf aufmerksam machen, was er informiert. Wenn der Körper mal zerfällt, wie eine baufällige Hütte, gutes Bild, eine baufällige Hütte. Ich merke, dass bei mir der Wurm drin ist. Ich merke, dass im Gebälk kruscht. Die baufällige Hütte, wenn die komplett zerfällt, sagt er, er schildert es so, werden wir einen neuen Körper bekommen, ein permanentes Haus, das nicht von Menschen errichtet ist. Gott hält es für uns parat, ein Haus, das ewig bleibt. Ich finde das unverschämt, die Aussage. Der wichtigste Teil in diesem Vers sind die ersten 3 Worte. Das wissen wir. Wenn wir vieles nicht wissen und wenn vieles spekulativ ist, das ist bekannt. Auf dem können wir aufbauen. Der Tod selber konfrontiert uns mit Mysterien. Letzten, ein anderes. Vieles nicht verständlich. Keiner von uns weiss, wie lange er leben wird. Das kommt ja dazu. Wir wissen den Zeitpunkt nicht gewiss. Meine Mama ist gestorben mit 67. Habe ich mich schon gefragt, wie viel bleibt mir noch, wenn ich vielleicht alt werde? Wie viel bleibt dir noch? Es gibt auf dem Internet Webseiten, wo du deinen Jahrgang kannst eingeben, dein Geschlecht, und dann wird dein Todesdatum kalkuliert. Dem würde ich jetzt Habakuk sagen, im wahrsten Sinne vom Wort. Das würde ich mir nicht antun. Was wir sicher wissen, ist sehr wenig. Christen geben das nicht gern zu. Und bei manchen Sachen gehen die Meinungen auseinander, von dem wenigen, was wir wissen. Das eine, was wir wissen, wir leben in einem Zelt. In einem Zelt. Die baufällige Hütte ist wörtlich ein Zelt. Das Bild ist treffend, weil wir altern alle. Wir altern alle. Ausnahmslos. Du kannst so viel Rezünser trinken, wie du willst. Und Rezünser ist Gesünser, das ist mir schon klar. Du kannst Fettarm essen, grässlich. Du kannst Süßigkeiten meiden, noch schlimmer. Du kannst Kaffee verabscheuen. Unvorstellbar. Und stirbst trotzdem. Nur gesund. Ich frage mich, wir werden unweigerlich den Leib abgeben und einen neuen. Einen neuen Körper bekommen. Unweigerlich. Der neue Körper, der wird beschrieben, dass er von Gott kommt. Nicht von Menschen, Menschen haben gemacht. Da haben kein Labor, da haben keine Genveränderungen, da hat nichts vom Menschenanteil. Kommt von Gott. Ist definitiv ein Wunderwerk, das nicht mehr alt wird. Und nicht nur das, er hat kein Ablauf, kein Zerfalldatum, das ist das Allerbeste. Wir gehen durch das nicht nochmal hindurch. Ich habe nicht mehr Verbarmen mit dem Lazarus. Du kennst die Story im Neuen Testament. Der Lazarus ist erweckt worden vom Tod. Der hat schon geschmückt, der Leichnam, der arme Kerl ist vom Tod erweckt worden. Ich weiss nicht, wie das war in der Zwischenzeit, aber er ist nochmal gestorben. Er hat das ganze Spiel zweimal durchmachen. Ich finde das nicht schaurig lustig. Der neue Leib von Gott, nicht von Menschenhand gemacht, hat kein Ablauf. Datum. Wenn Gott das Fleck vollendet hat, wenn es so weit ist, werden wir jubilieren. Werden alle Ängste hinweggenommen sein. Wird es so sein, dass wir werden gemeinsam sagen, das ist das Beste, was uns hätte passieren können. It's all done. Endgültig. Forever. Unwiderruflich. Und Ostern erinnert an das. Wir hören den Song, der uns an das erinnert. It's all done. Wir können getrost sein.
It's all done. It's all paid. He has conquered. Don't be afraid. Look in his eyes. Accept and thank him. He paid the price. The chains are broken. I'll walk away, I am set free, since Jesus Christ has paid for me. He paid the price, he's overcome, thanks to my Savior.
All done. Es ist vollendet. Die Verheißung ist erfüllt am Ostermorgen. Wir haben die Gewissheit. Wir können getrost sein, wenn es da ist. Wenn die Auferstehung Christi geschehen ist, werden an mir. Lass uns einen Moment still werden. Gott danke dafür. It's all done. It's all ganz, völlig, umfassend, all inclusive, done, erledigt. Da gibt's nichts zu korrigieren, nichts zu ergänzen. Gott, das ist dein Werk. Wir verstehen es zwar nicht in allen Details, aber wir wissen, was Karfreitag bedeutet. Dein Tod, deine Kreuzigung, deine Beerdigung, 3 Tage in dem Grab, echt tot. Und am 3. ist es leer. Und niemand hat je das Gegenteil beweisen. Wir haben die Gewissheit. Und wir sind getrost, dass du das gemacht hast für uns, für jedes von uns. Wir danken dir herzlich. Amen. Was ist die Folge davon? Was ist die Folge davon? Die nächsten 3 Verse. Logisch, nachvollziehbar. Der Paulus sagt, voll Verlangen. Weil das so ist. Wir sehnen uns danach, den neuen Leib überzukommen. Anziehen, das finde ich cool. Anziehen ist etwas, was ich mache. Das habe ich gespürt, das Hemd ist da. Mein neuer Job. Anziehen. Das ist, du musst dir das vorstellen, der neue Leib, wie ein neues Kleid, wo du drin schlüpfst. Und er sitzt. Und hat keine Preisetikette dran. Er passt. Es fühlt sich wohl. Wir verlangen nach dem. Wir sehnen uns nach dem. Den Leib anzuziehen wie ein Kleid. Ohne, dass wir durch den Tod hindurch müssten. Das wäre doch das Beste. Weil solange wir in diesem Leib leben, solange ich den Anzug noch nicht anhabe, in meinem verschwitzten Unterleibli und Hemd bin, solange das Neue nicht da ist und ich mit dem Alten baufälliger leben muss, habe ich Angst. Und du hast auch. Und erzähl jedem, der sagt, aber ich nicht, dass er ein Lügner ist, ein Jämmerlicher. Wir haben Angst vor dem Letzten, weil es unwiderruflich ist. Es wäre uns viel lieber, sagt der Paulus. Wir müssten durch den Weg hindurch nicht gehen, den dunklen Weg, das düstere Tor, sondern wir könnten einfach transformieren, überwechseln, damit das vergängliche, sterbliche, korrupte, jämmerliche, plagte vom Leben überwunden wird, vom weisen Anzug. Jetzt, wie müssen wir, möchte ich fragen, dürfen wir das fragen? Wie müssen wir uns den Tag der Auferstehung vorstellen? Wie dürfen wir uns das vorstellen? Wie können wir uns das vorstellen? Wir haben es gerade gesagt, er beschreibt es so. Er beschreibt es genau so. Als erstes, es ist wie das Anziehen von einem Mantel. So musst du die Auferstehung vorstellen. So dürfen wir es uns vorstellen. Das Überstreifen. Eigentlich bedeutet das Wort Überstreifen oder Umkleiden. Auferstehung ist es Umkleiden von der realen Person mit einem neuen Modellkörper. Sagen wir es doch so. Und der Paulus freut sich auf den Tag. Er freut sich auf den Tag, wenn Christus wiederkommt, weil dann geschieht das. Er sagt, ich kann kaum warten. So kommt mir das etwa vor. Auf den Moment, wenn ich den neuen Auferstehungsleib, wenn ich mit dem eingekleidet werde. Das ist seins, Anziehen von einem Mantel. Er beschreibt es aber auch sehr realistisch. Er sagt, wenn das passiert, wenn wir den neuen Körper überkommen, das neue Modell uns zugeteilt wird, ist das eine Antwort auf unsere Klagen. Jetzt Klagen ist ein bisschen hart ausgedrückt. Seufzen ist das betreffendere Wort im Neuen Testament. Aber bleiben wir doch beim Klagen, weil das ist uns näher. Über was klagen wir nicht alles? Wir klagen über eine Arbeitsstelle, wenn es uns dort nicht mehr passt, wenn der Chef ein mühsamer Typ ist. Wir klagen Christen unter uns, wo Gott bittet im Gebet um etwas und es trifft nicht ein. Wir haben das Gefühl, Gott beantwortet meine Gebete nicht. Ich klage. Ich seufze. Wir klagen, wenn unsere Gesundheit bergab geht. Wenn wir merken, diverses geht nicht mehr. Wir klagen, wenn eine Beziehung in Brüche geht. Ist doch verständlich. Wir klagen, wenn Freunde uns enttäuschen. Hat mir letzte Woche jemand gesagt, das hätte ich nicht erwartet. Von Christen hätte ich das nicht erwartet. Dann muss ich immer innehalten und sagen, und dazwischen erwarte ich alles, Christ oder nicht Christ. Ich erwarte alles, weil in dieser alten Form, in diesem alten Leib, ist einfach Korruption drin, ist Fühlnis drin, ist Problem, DNA vorhanden, die ist da. Wir klagen, weil wir in einer gefallenen, in einer vertreten, verkorksten Welt leben. Das ist die Message. Ich liebe Christen, wir leben in einer verkorksten Welt, falls du das noch nicht gewusst hast. Das ist nicht Hoffnung. Das ist Realität. Da braucht es etwas mehr. Wir erhoffen uns einen besseren Tag. Wir erhoffen uns einen besseren Ort. Aber Sieden ist schön, aber nicht wie das, was mal wird sein. Wir träumen von einer besseren Welt. Denk mit mir, was es in dieser nicht mehr wird geben, was in dieser abwesend wird sein, wo keine Klagen mehr veranlasst, keine Tumorerkrankungen mehr. Ich habe die Story gelesen habe von Hans-Rudolf Stoll, Hut ab vor einem Mensch, was er mit Leuten auseinandersetzt und feststellt, dass die Diamant vom Leben mehr lebt als der Rest von uns. Dem Satz würde ich nachgehen. Keine Tumorerkrankungen mehr. Stell dir das vor. Kein Missbrauch. Kein Missbrauch. In welcher Form auch immer. Kein Hass. Menschen, die einander überhaupt nicht mögen. Gewalt, Kriminalität, Traurigkeit, Einsamkeit, Suizid. Keine Krankheit, keine Nacht, wo du nicht schlafen kannst. Es gibt keinen Tod mehr. Und weißt du was? Was alles zusammenfasst, musst du nicht mehr briegen. Aus welchem Grund auch immer. Paradise. Paradise. Also, es ist wie das Anziehen. Die Auferstehung ist das Anziehen von einem Kleid, von einem Mantel. Es ist wie eine Antwort auf all unser Seufzen, wo aus tiefster Seele rauskommt. Und was schönst ist, mit dem sind unsere Ängste auch geklärt. Was ist es nicht alles, wo dich und mich plagt? Eine der grössten Ängste, die Leute haben, das geht aus Umfragen immer wieder hervor, wenn es um Sterben geht, ist alleine zu sein. Einsam zu sein an dieser unwiderruflichen Schnittstelle. Niemand da zu haben, der einem näher ist. Niemand, der fähig ist, einem seelsorgerlich aufzufangen, zu betreuen. Es geht nicht allen gleich, aber für viele Menschen ist diese Angst enorm. Und nicht immer in der Tat ist es möglich. Menschen sterben alleine. Manche sterben Menschen, sobald jemand zum Raum ausgeht und sie können alleine sein. Was ist der Zustand? Frag mir doch so. Was ist der Zustand der gläubigen Menschen, wenn die sterben, bevor Christus wiederkommt? Es gibt eine Generation, die stirbt, wenn er kommt. Was ist unser Zustand, wenn wir sterben, bevor das Kapitalereignis passiert? Das Wenige, was wir wissen, wir sind zuhause bei Christus. Der Paulus beschreibt das so. Ich finde es eine fabelhafte Aussage. Ganz wenige Aussagen, die wir haben. Aber das ist eine der wichtigen. Er sagt, wir sind voller Zuversicht in diesem Zustand. Und unser grösster Wunsch ist es, das Zuhause von unserem irdischen Körper, das ist das Einzige, was wir haben, der Körper da. Das ist das Einzige, was wir uns vorstellen können. Da in dem sind wir zuhause noch. Aber wir sind voller Zuversicht, sagt er, die Hülle verlassen dürfen. Und dann, folgt davon, für immer zuhause sein bei Gott. Heimat bei Gott. ist das, worauf wir zustreben. Heimat bei ihm. Heimat, was für ein tolles Wort. Wir müssen uns nicht sorgen über unsere Angehörigen, die gestorben sind in Christus. Die sind übergegangen. Übertreten in die Gegenwart Christi. Und das zu wissen, wie das genau im Detail geschieht, es langt, es genügt zu wissen, die sind zuhause. Die sind angelangt in der ewigen Heimat. Es werden ganze Bücher geschrieben über den Zwischenzustand. Wo sind die Toten jetzt in dieser Zeit, bis sie den Auferstehungsleib überkommen, bis das neue Modell sie in Anspruch nehmen können? Ich würde nicht spekulieren. Es gibt viele Vorstellungen. Wesentlich, mir genügt es zu wissen, wir sind dann zuhause. Zuhause. Unsere Sehnsucht ist gestillt. Paulus sagt eindeutig, die Verstorbenen in Christus werden bei der Wiederkunft ihren neuen Leib überkommen. Sie werden zuerst auferstehen. Das ist der Moment, wo sie den Leib überkommen. Und in der Zwischenzeit langt uns die Information. Jetzt bleibt eine Frage. Eine Frage, die wir noch klären müssen zum Schluss. Wie kann der Paulus so sicher sein, dass das stimmt? Wie weiss der, dass es so ist, dass das nicht letzten Endes sich total anders könnte verhalten? Und es gibt in der Tat, das ist das Unglaubliche, es gibt eine Garantie, die wird uns geben. Eine Garantie für den Auferstehungsleib, dass wir den in Anspruch nehmen dürfen. Und das ist es, was uns dann gelassen macht. Wir dürfen gewiss sein, wir dürfen getrost sein. Und die Folge von all dem ist eine bestimmte Gelassenheit mit dem, was von uns zukommt. Weil der letzte Vers in diesem kleinen Abschnitt, der hört so auf. Er sagt, also das finde ich etwas Unglaubliches. Gott hat das vorbereitet. Was da kommt, ist geplant. Entspricht nicht unseren Träumen, unseren Vorstellungen, unseren Erklärungen. Es ist ein Plan Gottes. Gott hat das vorbereitet. Und damit wir das wissen, dass das so ist, sagt er, hat er uns ein sicheres Pfand. Ich liebe die beiden Worte. Sicher und Pfand, da steckt viel drin. Er hat uns eine Gewissheit in die Hand gedrückt, indem dass er uns den Heiligen Geist gegeben hat. Das heißt Heiliger Geist, von dem weiss ich nicht sehr viel. In der Bibel steht einiges über ihn. Tatsache ist, dass wir für Besseres geschaffen sind als die Erde. Leute, manchmal gibt es die seltenen Momente. Hast du das nicht auch schon gehabt, wo du dich gefragt hast? Ist das alles? Ist es das gewesen? Ist es das wirklich gewesen? Ein paar Jahre leben? Ein paar Jahre lieben? Ein paar Jahre leiden, ein paar Jahre Geschäft treiben, ein paar Jahre Kind gebären, grossziehen, Probleme lösen und dann alt und krank werden und dann tschüss. Ist es das wirklich gewesen? Dann Ende? Der Paulus sagt nein. Das ist es nicht gsi. Wir sind für mehr gemacht worden. Als der Zerfall, der uns langsam aber sicher von hinten anschleicht. Wir werden, sagt Paulus, einen neuen Körper bekommen. Das ist Ostern. Und das ist nicht der gleiche, den wir jetzt haben. Bis gewiss. Der wird keine Sehbeschwerden mehr haben, der wird keine Lungenbeschwerden mehr haben, der wird keine RLS mehr haben, der wird einen Haufen nicht haben, der wird gar nichts mehr haben, was uns jetzt plagt. Das ist nicht der gleiche Leib, den wir jetzt haben. Zum Glück nicht. Null Behinderung. Es ist nicht ein renovierter, es ist nicht ein rekonstruierter, es ist etwas total Neues. Aber, und das finde ich speziell, die Identität, die wir haben, der Thomas zu Kraken in seinem neuen Modell, wo er damit rumlaufen wird, ist immer noch der Tommy. Unmissverständlich klar. Deine Identität, Bitte bleibt und sie wird noch besser. Das ist nicht goldig. Das ist der neue Liebe. Wir sind für ein neues Leben. Wir sind für eine neue Liebe und für eine neue Existenz geschaffen. Und Gott selber plant das, hat die Vorbereitung getroffen. Also ich finde, wenn das Realität ist und wenn das wirklich nachweisbar ist, und das ist im Befund vom Neuen Testament unausweichlich, habe ich Grund zum getrost sein. Habe ich Grund, um gelassener mit dem Thema umzugehen. Unsere Zukunft hängt nicht an unseren Vorstellungen, aber an Gottes Plan. Er lässt uns nicht los. Der Tod kann uns nicht von seiner Liebe trennen. Das müssen wir noch anschauen. Ganz kurz, das müssen wir noch anschauen. Das ist doch eine unglaubliche Aussage. Römer 8, denn da bin ich nochmal. Da bin ich ganz sicher. Und das liest ich nicht manchmal in der Bibel. Es gibt nicht wahnsinnig viele Sachen, wo wir ganz sicher sein können. Aber das ist eins von denen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen. Und da kommt noch ein ganz anderer Katalog. Könnt uns von der Liebe Gottes trennen. Kann uns nicht trennen von seiner Liebe. Und die ist in Jesus Christus uns erwiesen und bewiesen worden. Gott hat unsere eigene Auferstehung garantiert. Garantiert. Das ist die Hoffnung. Wenn du Menschen verloren hast, wenn es Menschen gibt in deinem Leben, die du vermisst, gestorben vor dir, jünger als du vielleicht sogar. Eltern, naheliegend, aber vielleicht ein Bruder, vielleicht eine Schwester. Wie wissen wir, ob wir die Menschen wieder sehen? Kommt darauf an, in welche Richtung wir schauen. Kommt darauf an, ob die Menschen mit Christus klargekommen sind irgendwann. Das wissen wir oft nicht. Du kannst einen Friedhof besuchen, auf einer Bank sitzen, solange du willst. Du wirst jede Menge Grabsteine sehen, das ist das Markenzeichen der Verstorbenen. Viele Menschen sind versammelt auf diesen Friedhöfen. Nicht sehr viele sind am Auferstehen. In der Tat, die letzte Auferstehung ist vor 2000 Jahren geschehen. Wie wissen wir, ob der kommende Tag, ob es den gibt? Es ist 2. Korinther 5, wo zwei solide Antworten in diesem letzten Vers uns präsentiert. Das eine, absolut naheliegend. Absolut naheliegend. Gott hat seinen eigenen Sohn auferweckt. Und die Argumentationslinie ist, wenn Gott seinen Sohn nicht im Grab gelassen hat, wie in aller Welt soll er die seinen Namen tragen, die zu seiner Familie gehören, im Stich lassen? Wird er nicht? Am Ende wird er dort nicht gewinnen. Er wird. Christus wird triumphieren bei jedem Einzelnen von uns. Und das lesen wir im 1. Korinther 15 übrigens. Das ist das grosse Auferstehungskapitel im Neuen Testament. Da ist, was wir über die Auferstehung wissen, gut zusammengefasst. Die Auferstehung, sagt er, geht in einer bestimmten Reihenfolge vor sich im Fall. Eine bestimmte Reihenfolge. Aha, als erstes ist Christus auferstanden. Das ist seine Argumentationslinie. Wenn er wiederkommt, werden alle auferstehen, die zu ihm gehören. Wer zu ihm gehört, hat den Zuspruch, hat die Garantie. Dann kommt es an, sagt er. Wenn Gott, wenn er Gott, seinem Vater, das Reich übergibt, die Herrschaft übergibt. Also, weil Christus seinen Sohn auferweckt hat, dürfen wir gewiss sein, dürfen wir getrost sein, dürfen wir gelassen sein, dass wir mit beteiligt werden. Und dann kommt das Thema vom Heiligen Geist nochmal. Wenn das insofern wesentlich, als dass das Unterpfand, glaube ich, das ist gut, wenn wir noch mal kurz auf das zurückkommen. Gott gibt seinen Geist als eine Anzahlung. Menschen, die zu Christus kommen, überkommen seinen Geist. Das ist das in uns inne, wo unser Gewissen dann sensibilisiert, wo die Stimme ist, die zu uns redet, wo uns motiviert, wo uns mit anderen Christen verbindet. Das ist nicht aus uns selber, das ist der Geist in uns inne. Jetzt, er sagt, das ist als Anzahlung, ist der Geist uns gegeben. Das ist ein Unterpfand. Das ist wie eine Sicherheit zusätzlich. Nimm ein Auto. Ein Gebrauchtwagen. Du willst einen Karren unbedingt. Es sind noch andere Interessenten da, über das Internet. Du machst ab. Lass los, ich mache eine Anzahlung. Ich verlasse mich darauf, dass sie den Wagen für mich reservieren. Das ist die Überlegung hinter dieser Geschichte. Die Anzahlung erwartet, dass eine Restzahlung kommt. Die Anzahlung ist der Garantiezuspruch, dass etwas folgen wird, dass die Restzahlung kommt. Und genau das macht Gott mit dem Heiligen Geist. Er sagt, ich gebe euch den. Ich sehe den nicht, genauso wenig wie mich. Ich spüre das aber. Ihr werdet das erfahren, ihr werdet das erleben. Im Johannes-Evangelium beschreibt er das, dass der Heilige Geist uns überführt von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht, das kommt. Der hat eine Funktion in uns. Den gebe ich euch als Downpayment. Als Gewissheit, da kommt der Rest. Und der Rest ist die zukünftige Auferstehung. Das ist so gewiss, als ob schon passiert wäre. Die Garantie gibt er uns. Das wird geschehen. Du kannst dich auf das verlassen. Sagst, wenn das so ist, würde das mein Leben eigentlich schon noch beeinflussen. Aber sicher. Wenn das so ist, würde es mein Verhältnis zum Tod schon noch beeinflussen. Was bewirkt die Wahrheit für uns? Genau das. Unser Zugang zum Tod sollte ein bisschen anderer werden. Wir haben das in der Männergruppe besprochen. Ich fürchte mich vom Sterben, ganz sicher. Das ist ja fast der Unterschied zwischen Sterben fürchten, aber der Tod, da weisst du das. Letzten Endes ist da eine Angst mit beidem verbunden. Und unsere Perspektiven aber ist verdreht. Wir meinen, wenn ein Mensch stirbt, dass wir vom Land der Lebenden übersiedeln ins Land der Toten. Eigentlich ist es genau umgekehrt. Wir gehen vom Land der Sterbenden über ins Land von denen, die wirklich leben, ewig leben. Es ist genau umgekehrt, als wir es anschauen. Irgendwann, Leute, beenden wir unsere irdische Reise, jedes von uns. Wer immer in dem Moment bei uns ist, wie dann den beiden Herren anrufen, wenn wir in Zürich wohnen. Marcel, darf ich dich bitten? Einzelne von uns kennen vielleicht den Rolf Giger noch. Irgendwann, wenn der Moment kommt, wird jemand für uns einen Sarg, vielleicht so einen, vorbereiten. Du wirst gewaschen, du wirst eingekleidet. So läuft das. Du wirst hübsch hergerichtet, aber du bist immer noch tot. Die Bestattungsbeamten kommen mit einem schwarzen Mercedes, Stadt Zürich. Kastenwagen. Der Sarg wird auf den Friedhof überführt zur Abdankung. Irgendjemand wird hoffentlich ein paar nette Worte über dich sagen. Es werden ein paar Lieder gesungen. Man wird kommentieren, wie sehr dass man dich vermisst. Es wird ein bisschen gebettet. Und wenn es dann eine Erdbestattung ist, wird der Sarg abgesenkt. Übrigens, ich will dich einladen, um die Gelegenheit zu benutzen, vertraut zu machen. Wir werden viel Zeit in so einer Kiste verbringen, Leute. Irgendjemand geht da, er ist leer. So konstruiert, dass man nie schauen kann. Der ist da hinten gestanden, ich habe ihn auch noch nicht gesehen, aber er ist wunderbar ausgekleidet, es wird bequem sein. Er hat ein Küsschen drin. Du wirst weich bettet. Aber du bist tot. Du sagst, oh, wie makaber. Nicht makaber. Nicht makaber. Wunderbar. Der Sarg ist so leer, jetzt, wie das Grab von Jesus Christus. Der wird eines Tages gefüllt. Und vielleicht beten wir für die Person noch, die diesen Sarg wird bevölkern. Die Überlegung ist die. Ich sage das nicht, um uns zu verschrecken. Du verstehst, Jesu Christi, der Ostermorgen sollte die Hemmschwelle abbauen. Die nüchterne Realität vom Tod, die unwahrscheinliche Freude, dass ein Mensch in Christus die Angst darf sukzessiv ablegen. Überlegt der Apostel, der diesen wunderbaren Text geschrieben hat. Der ist in wenigen Jahren selber in den Staub der Erde zurückgekehrt, der Paulus. Jeder Christ, der je gelebt hat, ist letztlich gestorben. Ende der Durchsage vom Friedhof. Aber das ist Gott sei Dank nicht das letzte Wort. Es ist nicht das letzte Wort. Er hat den Tod überwunden. Christus ist auferstanden. Er ist die Erstfrucht. Und wir werden ihm folgen. Jeder, der Christus als Erlöser angenommen hat, darf seine Angst ablegen. Bis gewiss, bis getrost und bis gelassen. Er hat das kapitalste Problem gelöst für uns. Und ich würde morgen gerne abschliessen mit einer ganz kurzen Anwendung. Das ist ein bisschen ausführlich im Projekt. Aber überleg mit mir, wenn Gott das tun kann, und er hat es da, ist es dann nicht so, dass er auch in der Lage ist, das, was dich im Moment am meisten ängstigt, das, was dich im Moment jetzt am ersten plagt, wo du sagst, ich habe so Schwierigkeiten mit dem Problem, was immer es mag sein. Wenn Gott das tun kann, den Tod überwinden und dir einen neuen Körper geben, ist er nicht in der Lage, die Ängste, die Bedenken, die Sorgen, die Nöte zu stillen? Ist er nicht in der Lage, Wunden, die du mit dir rumtreibst, zu heilen? Die Antwort lautet, of course. Natürlich ist er in der Lage. Und darum stehen wir doch noch auf und danken ihm dafür und vertrauen ihm dafür, dass er das tut. Darf ich dich bitten? Hey Jesus, wir wollen den Ostermorgen dir einfach sagen, wie dankbar dass wir sind, die von uns, die dich kennen, dass du Hoffnung schenkst. Aber dass auch die von uns, die dich noch nicht kennen, die noch skeptisch, die noch fragend, die noch zweifelnd sind. Da gibt es so vieles, was für mich nicht aufgeht, selbstverständlich. Für wen nicht? Aber darum hast du uns dein Wort gegeben. Und so möchten wir dich bitten heute Morgen, dass die gleiche Macht, die dich zum Grab ausgeholt hat und wo neues einst umkleiden wird mit einem neuen Leib, dass wir etwas weniges von dieser Macht in unseren Schwächen heute jetzt spüren dürfen. Hey Jesus, schenke es, dass niemand von uns nachher an Osterbrunch geht und nachher heimgeht und nachher in seine Woche nie geht. Unverändert. Lass die Zuversicht aufflackern in jedem einzelnen von uns. Danke, dass ich zu dir gehören darf. Danke, dass du Gott nicht lügst. Danke, dass du meinen Zweifel und meinem Unglauben aufhilfst. ich will dir mein Vertrauen schenken. Amen. Du dürftest noch mal Platz nehmen.
Danke vielmals. Sehr passendes Lied zum Abschluss von dieser Predigt, von dem Gottesdienst. Danke, Harry, für deine Worte. Was für ein grosser Gott haben wir, der uns so eine Zusicherung gibt. Sehr anschaulich heute mit dem Sarg da. Und es hat mich sehr getröstet, obwohl einem das bewusst ist, aber es ist gut, wenn man es immer wieder so hört, dass all das, was mir als Mensch Angst macht, das ist dann mal da drin. Und alles das, was befreit und für die Ewigkeit gemacht ist, das ist dann bei Gott, wenn ich die Anzahlung angenommen habe. Und das ist der Punkt heute Morgen, wo ich Sie alle möchte ermutigen, wenn Sie wissen, dass die Anzahlung angenommen ist. Ich habe die Vergebung, die er mir bietet, wo Gott mir bietet, angenommen. Ich habe ihm mein Leben gegeben. Dann kommt die Restzahlung bestimmt. Und in dem Sinn wünsche ich euch allen eine gesegnete Ostern. Wir haben jetzt im Anschluss noch oben einen Brunch. Es sind alle herzlich eingeladen. Man hat sich nicht anmelden müssen. Es wäre schön, noch ein bisschen zusammensitzen und miteinander erzählen. Und ja, geniessen die Ostertage, Harry, den Kaffee und Jockey und den Kuchen. Alle anderen auch. Das gehört zu Festen dazu. Ich habe einen ganz tollen Ausspruch im Facebook gelesen. Da hat jemand geschrieben: Ich esse an Ostern nicht einfach nur Schokolade. Ich gebe Kalorien ein Zuhause. So kann man es auch sehen. Und ich möchte noch gern zum Abschluss ein Segen sprechen. Vielleicht können wir aufstehen miteinander. Danke vielmals, Herr, für die Gemeinschaft, die wir jetzt haben dürfen. Für das so klar vor Augen führen, was du für uns da hast, was wir für Sicherheiten haben, was wir für einen Zuspruch haben, auf was wir uns verlassen können. Und du hast gesagt, den Frieden lasse ich euch. Mein Frieden gebe ich euch. Ich gebe nicht, wie die Welt gibt. Ihr müsst keine Angst haben, ihr müsst euch nicht fürchten. Du hast auch gesagt, ich gehe zu meinem Vater, um die Wohnung vorzubereiten. Und wenn ich das gemacht habe, dann komme ich wieder und hole euch zu mir, damit ihr seid, wo ich bin. Habt keine Angst. Und mit dieser Gewissheit und mit einem dankbaren Herz möchten wir in die Woche gehen. Danke vielmals. Amen.